Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem YouTube-Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder einen spannenden Interviewgast hier in unserer Runde. Bevor wir den allerdings begrüßen, bin ich wie jede Woche latent unhöflich und begrüße erst einmal meinen lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke, gut. Hallo Marc, hallo Sigi. In der Vergangenheit hatten wir öfter mal die Situation, dass wir einen Juristen bzw. eine Juristin zu Gast hatten und Marc da ein wenig in der Unterzahl war. Ja. Heute ist es mal umgekehrt, da bin ich alleine unter IT-Lern sozusagen. Denn heute sprechen wir mit einem Mann, der nach seinem Studium der Informatik, Mathematik und Betriebswirtschaftslehre heute öffentlich bestellter Sachverständiger für Systeme der Informationsverarbeitung mit Schwerpunkt im kaufmännisch-administrativen Bereich ist. Schwierig, habe ich abgelesen. Oder auf Deutsch und kurz IT-Sachverständiger. Was er als Diplom-Informatiker den ganzen Tag so macht und wieso er dann doch so Berührungspunkte zur Juristerei hat, das erklären wir jetzt im Gespräch mit ihm, für das ich mich extra so ein bisschen klischee-mäßig mit einem Hoodie so IT-Nerd-like angezogen habe. Spaß beiseite, herzlich willkommen, Dr. Siegfried Streitz.
Ja, vielen Dank, ihr zwei, für die nette Einführung. Ich freue mich auf einen amüsanten Nachmittag.
Ja, das tun wir auch.
Wir haben alle Fragen mit Antworten zur Verfügung.
Ja, das ist gut. Das ist gut. Da freuen wir uns natürlich sehr, dass du uns hier ein bisschen Rede und Antwort stehst. Ich versuche immer mal so ein bisschen in die Historie der Leute reinzugehen. Und du bist ja nun auch schon ein paar Tage auf diesem Planeten. Irgendwann hattest du mal Abitur. Wusstest du schon direkt, was?
Die Zeitmaschine anwerfen.
Bitte? Die Zeitmaschine?
Dann müssen wir erst einmal die Zeitmaschine anwerfen. Ja. Also als ich Abitur gemacht habe, da gab es noch keinen Personalcomputer. Ja. Da gab es keine Bildschirme, die hießen nämlich noch Terminals. Und wenn man programmiert hat, dann hat man so etwas benutzt.
Lochkarten.
Ah, eine Lochkarte, ja, kenne ich auch noch.
Das Zeichen der Lochkarte sind 80 Spalten. Und wenn man heute irgendwas mit 80 Spalten sieht, ist der Ursprung immer noch die Lochkarte. Davon hat man im Wesentlichen 72 benutzt. Hm. Und bei den letzten acht Stellen eine fortlaufende Nummerierung in Zehnerschritten gemacht hat, damit, wenn einem der Lochkartenstapel heruntergefallen ist, man auch wieder die richtige Reihenfolge gefunden hat.
Ja. Bevor du dich damit beschäftigt hast, oder vielleicht hast du dich ja auch schon damit beschäftigt, aber irgendwann hast du Abitur gemacht. Wusstest du dann schon direkt, was du studieren möchtest?
Ich wusste schon, als ich Abitur gemacht hatte, dass Informatik das coole neue Studium war. Und ich war mit einer der ersten in Deutschland, die das gemacht haben. Also um da mal auch Zahlen zu nennen. Ich habe vor 72, bin mal so schlecht im Kopf rechnen, 52 Jahren Abitur gemacht, genau. Mhm. Und bin danach erst zur Bundeswehr gegangen und danach habe ich das Informatikstudium begonnen. Da war ich natürlich einer der Ersten.
Genau. Wo hast du das studiert?
In Bonn.
In Bonn. Hilf mir mal so ein bisschen auf die Sprünge. Wie kann ich mir vor ja doch ein paar Monaten jetzt so ein derartiges Informatikstudium vorstellen? Ja,
das ist ganz einfach. Es gab ja im Prinzip noch keine, wie soll ich sagen, richtigen Institutionen für Informatik. Und der Bund hatte ein paar Hochschulen gefördert, dass die ergänzend zum Mathestudium im Regelfall ein Informatikangebot gemacht haben. Also in Bonn war das eben so, dass dann das hieß immer noch Institut für Mathematik und, Fakultät für Mathematik und Informatik. Und da wurde dann daran ein Informatikinstitut gegründet, was zuerst zwei Lehrstühle hatte. Und dann, als ich angefangen hatte, also in 75 gab es vier Lehrstühle und in 76 waren die halt auch noch da. Und ich war also im Prinzip einer der Ersten, die ein Vollstudium der Informatik in Bonn machen konnten. Hm. Die vier Lehrstühle waren theoretische Informatik, es war halt sehr, sehr mathematiklastig. Der zweite Betriebssysteme, der dritte Programmiersprachenübersetzer und der vierte, für den ich mich dann etwas angewärmt habe, war Rechenorganisation.
Okay, das ist ja jetzt, also man muss natürlich immer so ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht in so einen Mythos reinfallen, da erzählen die alten Herren irgendwie aus dem Krieg, so soll es ja nicht sein, aber ich stelle mir das durchaus sehr spannend vor, diese Zeit, also manchmal vielleicht positiv, manchmal negativ, weil deine Professoren selber ja noch keine Informatikstudenten ihrer Zeit waren, ne? Sondern
die kamen ja sehr viele Leute aus der Industrie, also aus IBM, von IBM sind viele gekommen.
Klar.
Aber wenn man sich mal so überlegt, die Konzepte, also gerade bei Rechenorganisationen, das sind eigentlich so wie heute. Nur, dass eben die Prozessorsockel nicht 1700 Pins hatten wie heute oder 2000 oder was auch immer, sondern die hatten dann auch 40 und es gab eben 8-Bit-Rechner. Aber es gab schon, wie heute, Register, Speicheradressen, Bussysteme, Prozessoren, die waren natürlich auch irgendwie im einstelligen Megahertz-Bereich getaktet und nicht wie heute im Gigahertz-Bereich. Aber im Prinzip, also die Von-Neumann-Architektur, die gibt es so heute in dieser Form immer noch. Und auch was wir zum Beispiel im Bereich der Programmiersprachen gelernt haben, also ich denke da nur noch mal so an Typisierung oder Klassenkonzept, das ist ja auch das, was heute in ist.
Genau.
Nur alles ja deutlich größer damals. Also ich habe noch damals so ein bisschen auch ausprobieren können an einem Lochkartenleser. Das war so groß wie ein halb wie Klavier gefühlt.
Ja, ein bisschen.
Auch die Rechenanlagen, da wenn die ein bisschen Power hatten, braucht es ja irgendwie eine eigene Kühlung dafür. Und das war ja schon völlig andere Dimensionen. Jedes Smartphone ist ja wahrscheinlich heute schneller und
Ja,
besser als
ja.
das, was damals dann gab. Also stelle ich mir auch rein von der Logistik herausfordernd dafür. Für eine Universität diese ganzen Dinge dann unterzubringen.
Ja, es gab ja dieses Rheinische Hochschulrechenzentrum, das war eben nur die Möglichkeit zu rechnen. Deswegen musste man auch auf Lochkarten praktisch seine Programme stanzen und dann wurden die im Batchbetrieb verarbeitet, weil sonst konnte man der Sache gar nicht Herr werden. Und man hat natürlich als Student darauf geachtet, dass man nicht während der Betriebszeiten der Terminals gearbeitet hat, also wenn die Mitarbeiter des Rechenzentrums da waren, weil da waren die Maschinen natürlich ziemlich dicht, sondern so am besten ab 17 Uhr, was aber für einen Informatiker ja kein Problem ist.
Ja gut, wollte gerade sagen.
Also in der Stapelverarbeitung wurde Programmieren gelernt. Ne? Und wenn man einen Fehler gemacht hat, man musste also warten, bis der Output kam. Und wenn auf dem Output kam nur Error oder Error in Karte 47, dann musste man halt gucken, was mit dem Programm war. Ne? Also die Wagen gab es nicht. Es gab Kontrollaufgaben oder so, die man machen konnte.
Aber wie war die Uni Bonn denn ausgestattet? Also da hat
Schon
ja nicht noch lange nicht
hochprozentig.
jeder einen Rechner, ne? Einen eigenen Rechner, sondern man musste sich halt da die Geräte, die wenigen, die es gab, wahrscheinlich dann irgendwie gut aufteilen und
Ja,
schauen, dass man
Großrechner
drankommt.
war für alle Studenten da und alle mussten sich diesen Großrechner teilen, weil, wie gesagt, der PC war noch nicht erfunden, beziehungsweise nicht auf dem Markt.
Wie viel haben mit dir angefangen, zusammen zu studieren? Weißt du das
Ungefähr
ungefähr?
100. Ach
Oh,
doch.
okay.
Das ist ja schon gar nicht so wenig für die Zeit, würde ich denken. Okay, jetzt hattest du dann irgendwann dein Diplom. Wann bist du so in das Berufsleben eingestiegen?
Also ich habe zuerst noch kurze Zeit in den USA, in Los Angeles gearbeitet. Dann habe ich Diplom gemacht und dann war eben die Frage, gehe ich oder bleibe ich in den USA oder werde ich Assistent an der Uni? Das kam dann sehr überraschend für mich. Und dann habe ich mich aber entschieden, an der Uni zu bleiben und nicht in die USA zu gehen, weil mir also die Mentalität und der Umgang in den USA nicht gefallen hat.
Ja, okay. Jetzt speziell der USA im Allgemeinen oder
Ja.
der IT-Branche Silicon Valley mäßig oder wie war das?
Silicon Valley gab es noch nicht.
Ich wollte gerade sagen. Aber woran lag es, dass du dann nicht in den USA?
Ja,
Also.
also, weil die Leute sind einfach völlig oberflächlich und so, was wir hier als, sag ich mal, Wert oder Umgangsform haben, das gibt es eben einfach nicht. Ne? Ich sage nur Stichwort Hire and Fire zum Beispiel oder so eine gewisse Zuverlässigkeit, die ja hier, sag ich mal, gang und gäbe ist, gab es da halt nicht.
Okay, verstehe. Gut, dann hast du jetzt hier dann bei dir an deiner Hochschule promoviert. Was war dann, ja doch promoviert, was war denn das Thema deiner Doktorarbeit?
Eine funktionale Hardware-Beschreibungssprache. Also parallel mit der ganzen Softwareentwicklung ging ja auch die Hardwareentwicklung voran. Und man musste ja irgendwie einen Formalismus machen, um diese Hardware-Komponenten zu beschreiben. Und da gab es eben innovative Ansätze, auch über die Programmiersprachen, dass man eben gesagt hat, wir wählen mal eine funktionale oder wählen eine funktionale Vorgehensweise aus, und habe ich halt eben versucht, mit funktionalen Ausdrücken eine Hardware zu beschreiben.
Okay, verstehe. Gut.
Ich
Dann.
nicht. Aber ist auch nicht schlimm.
Okay, gut. Aber dann hattest du jetzt irgendwann deine Promotion und wie ging es dann quasi, wie gingen denn dann die Schritte im Berufsleben los?
Also die erste Berührung mit der Sachverständigentätigkeit hatte ich schon während meiner Assistentenzeit. Also bei den Naturwissenschaftlern ist ja so, dass die Assistenten, also wahrscheinlich wie überall woanders, alles machen müssen, wozu der Chef keine Lust hat oder keine Zeit. Also fängt an bei Vorlesungen, hört auf bei irgendwelchen Prüfungen. Da muss natürlich immer der Chef dabei sitzen. Und wenn dann irgendwelche Sonderaufträge kommen, wie zum Beispiel, Wir haben hier so ein Problem. Ein Wettbewerber von mir hat ein Programm abgeschrieben und wir möchten gerne einen Nachweis haben, dass das Programm abgeschrieben ist und nicht selbst neu entwickelt. So, und dann muss man sich überlegen, das war kein Großrechnerprogramm, sondern das war ein Programm für einen amerikanischen Taschenrechnerhersteller Hewlett-Packard, der also Anfang der 70er den ersten programmierbaren Taschenrechner auf den Markt gebracht hat, oder Mitte der 70er. Der war so programmiert mit Magnetkarten, ich habe leider keine. Und dabei eben die Fragestellung, gibt es so ein Programm, was die Wärmeleitfähigkeit von Wänden berechnet, wurde es abgeschrieben oder nicht? Und das Gutachten durfte ich dann machen in 1985. Und da habe ich also etwas Geschmack gefunden an der Sachverständigentätigkeit. Es war natürlich abgeschrieben, so wie ich das, sag ich mal, damals beurteilt habe. Und habe mich dann bei der IHK erkundigt, was muss man so tun, was muss man machen. Und die haben eben gesagt, ja, man muss ein paar Gutachten machen und dann kann man sich zur besonderen Sachkundeprüfung anmelden und dann ist man halt Sachverständiger. Und das habe ich dann, nachdem ich Assistent oder nachdem die Assistentenzeit zu Ende war, als Postdoktorand, bin ich dann die GMD gegangen. Wer in Hennef wohnt, der weiß, dass es jetzt das Fraunhofer-Institut
Das
ist.
Fraunhofer-Institut, ja. Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung, die GMD, die
Genau.
ehemalige.
Und habe da in den Parallelrechnerprojekten mit Multiple Instruction und Multiple Data Flows Parallelrechner, also eine grafische Programmierumgebung in einem Team für Parallelrechner entwickelt, mit dem Supreno-Projekt, wenn das irgendjemand etwas sagt. Und da parallel eben zu dieser Tätigkeit habe ich dann die öffentliche Bestellung gemacht und bin danach nach Aachen gegangen, zu Pasitec. Das war oder ist noch heute ein Parallelrechnerhersteller, der ist allerdings jetzt fusioniert mit anderen. Und da haben wir damals so Parallelsysteme mit 1000 Prozessoren entwickelt, hergestellt und vertrieben. Und da war Deutschland im Supercomputerbereich noch richtig eine Hausnummer in der Welt. Also nicht so wie heute, wo man ja nicht mehr, glaube ich, im einstelligen und zweistelligen Bereich sind, außer mit zugekauften Sachen. Aber da waren wir eben mit eigenen Sachen im einstelligen Benchmark-Bereich. Ja, und dann entschied sich relativ schnell, mache ich da also Karriere oder mache ich Sachverständiger? Und da die Sachverständigentätigkeit halt parallel immer, hat sich sehr stark entwickelt, also fast explodiert, habe ich mich dann eben für Sachverständige entschieden. Und das war eben der Ursprung in 89 für die Selbstständigkeit.
Was reizt oder was hat dich denn damals, kann man noch die Frage stellen, was dich heute daran reizt, aber was hat dich denn damals insbesondere an dieser Sachverständigentätigkeit so gereizt?
Also erstmal diese Selbstständigkeit, die hat mir sehr gut gefallen. Also du warst eben Herr, also auch, du hast deine eigenen Risiken getragen, aber auch deine eigene Planung. Und mir hat da gut gefallen, also auch dieser interdisziplinäre Approach zwischen Betriebswirtschaft, das hatte ich ja nebenbei auch noch ein bisschen gemacht. Dann hat mich das Recht, sage ich mal, doch recht stark in Beschlag genommen, dort eben Problemlösungen zu entwickeln und nicht nur so rein wie ein Nerd weiter Software zu machen oder auf dem technischen Tiefkeller irgendwelche Probleme zu suchen.
Okay, jetzt hast du Problemlösungen gesagt. Hilf mir dann nochmal so ein bisschen auf die Sprünge, wo jetzt quasi die Problemlösungsbereich jetzt in der Sachverständigen, weil ich stelle mir so ein Sachverständigen, vielleicht viele unserer Leser auch so oder unserer Zuhörer auch so vor, naja, der muss halt hin und wieder mal vor Gericht auftreten, wenn sich irgendwie zwei Hansel streiten und muss jetzt irgendwie mal sein technisches Gutachten dazu abgeben. Aber was ist denn noch alles Teil deiner
Das
Sachverständigentätigkeit?
bekenne ich ja. Ich hoffe, die Kammer hört nicht zu. Ich mache also Gerichtsgutachten nur noch in Ausnahmefällen. Also man wird ja nur noch, also seitdem ich bestellt worden bin, gibt es sowieso nur noch befristete Bestellungen auf 5 Jahre. Danach gibt es ein Peer Review. Und sag ich mal, da muss man so ein gewisses Maß an Gutachten machen. Aber ich mache eigentlich nur noch Privatgutachten und auch nur noch in dem Bereich, wo es um richtig viel Geld geht. Also Projekte, die in Schieflage sind, die gehen dann bis in den vierstelligen Millionenbereich. Und da geht es eben darum, wer hat wofür die Verantwortung, wer muss was liefern, wer hat was vermurkst. Ist das Projektmanagement fachgerecht gemacht worden? Was weiß ich, ist an die Migration gedacht worden? Sind die passenden Mitwirkungsleistungen erbracht worden? Und es geht also mehr um diese, sag mal, es geht eigentlich fast immer nur um die Sollbeschaffenheit. Die Ist-Beschaffenheit ist meistens unstreitig. Zu 90% ist meine Arbeitszeit Bestimmung der Sollbeschaffenheit.
Okay, aber das wird ja dann quasi posthum gemacht, ne? Also
Ja.
Mehr oder weniger, wenn das Kind schon im Brunnen ist.
Überwiegenden Teil meiner Zeit posthum und ungefähr ein Drittel im beratenden Bereich, wenn es also darum geht, Systeme, sag ich mal, funktionabel und in Produktivbetrieb zu bekommen und dann mal alle Beteiligten bei der Stange zu halten. Man muss ja darauf achten, Projektleitung ist ja eine operative Tätigkeit, die darf man als Freiberufler nicht machen. Und als Freiberufler muss man sich eben auf diese, sag ich mal, begutachtende Begleitung beschränken. Deswegen arbeiten wir relativ kleinteilig und sind nicht so von einem Mandanten abhängig.
Vielleicht können wir, da darf ich ganz kurz dazwischen reden, vielleicht können wir ganz, du bist ja öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger. Was unterscheidet dich denn, vielleicht können wir das ganz kurz klären, zu einem nicht öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen?
Zwei Dinge. Ja. Zum einen der Nachweis der besonderen Sachkunde. Da hängen die Brotkörbe leider, leider sehr, sehr hoch. Also ich glaube, seit 2015 ist niemand mehr neu öffentlich bestellt worden.
Okay.
Das ist natürlich ein Fehler der Bestellungskörperschaften, sage ich mal. Aber es hängt an der einen Seite, auf der anderen Seite auch daran, dass eben wesentlich, also es gibt keine Ausbildung dafür, da kommen wir vielleicht später noch zu. Und der andere Punkt ist eben der Pflichtenkatalog der Sachverständigenordnung. Also ich muss immer neutral sein, unabhängig sein, darf nicht weisungsgebunden sein und habe, sagen wir auch, eine Berichtspflicht gegenüber der Kammer. Und ich muss eben auch für diese Peer-Reviews zur Verfügung stehen.
Okay, das hört sich in der Tat jetzt nicht so unaufwendig an. Das kann einem dann wahrscheinlich schon relativ viel Zeit stehlen, die im Zweifelsfall keiner bezahlt.
So ist es.
Genau, dass man also quasi auf sein normales Honorar quasi mit draufschlagen muss, dass man quasi diese Zeiten mit vergütet bekommt, also indirekt vergütet bekommt. Okay, aber jetzt versuche ich das noch so ein bisschen weiter irgendwie zu verstehen. Ne? Also jetzt gibt es ja irgendwie, also ich konstruiere jetzt mal einen fiktiven Fall. Also ne, da gibt es möglicherweise eine Institution, die sagt einem Dienstleister, pass mal auf, wir brauchen ein neues IT-System. Für die Einführung dieses IT-Systems haben wir jetzt irgendwie 2 Jahre Zeit, weil bla bla bla. Also in 2 Jahren muss das Ganze jetzt irgendwie fertiggestellt werden. Nach 2 Jahren stellt man fest, das Ganze funktioniert nicht. Und jetzt wirst du dann gerufen, habe ich das quasi richtig verstanden?
Warum funktioniert es nicht? Wer ist daran schuld? Wie können wir die Sache lösen? Lässt sie sich reparieren? Weil vor Gericht streiten will sich ja niemand. Also mal bei Licht betrachtet.
Okay. Also es würde den Michael im Zweifelsfall freuen, aber alle anderen in der Regel nicht. Aber jetzt aus meiner Erfahrung ist es ja ganz selten so, gerade in der IT, dass man irgendwo, korrigier mich, vielleicht ist dein Erfahrungshorizont da ganz anders, dass wenn man irgendwo was bestellt, dass das, was geliefert wird, quasi gar nicht funktioniert, sondern wir haben da ja irgendwie so ein Schwarz-Weiß und dann gibt es irgendwie sehr, sehr viele Graustufen dazwischen. Ja. Also es funktioniert ein bisschen, aber nicht so, wie man es wollte und so weiter und so fort.
Das ist, also ich glaube, die Beobachtung entspricht so ziemlich der Realität.
Ja.
Man kann schon seit ungefähr 20 Jahren so Studien sehen, ein Viertel der Projekte geht zum Erfolg, ein Viertel dauert länger und oder kostet mehr. Das ist dann das andere Viertel, was mehr kostet, also die Hälfte ungefähr dauert länger oder kostet mehr. Das heißt, und ein Viertel scheitert komplett.
Okay.
Ein Viertel, sage ich immer nur zum Glück, gibt es keine Bauruinen, die man sehen kann. Weil sonst wäre Deutschland voll mit Softwareruinen. Also es ist ganz erstaunlich, wie viele Projekte, wo richtig viel Geld reingeflossen ist, wirklich auf Delete, Stern, Punkt, Stern laufen, wo nichts mehr von übrig bleibt.
Okay, die also quasi komplett abgeschrieben werden, wo am Ende nichts von übrig bleibt, außer verlorener Zeit.
Ja, und viel Geld für Berater, Sachverständige, Anwälte und andere Leute.
Ja gut, Beratergold. Ne? Okay, gut. Und jetzt, wer ruft dich denn dann in der Regel? Das Unternehmen, bei dem die Leistung nicht angekommen ist oder möglicherweise auch das Unternehmen, was alles versucht hat und es aber irgendwie nicht hinbekommen hat? Vielleicht hat ja auch das Unternehmen, was beauftragt hat, nicht ordentlich mitgewirkt. Mag ja auch manchmal der Fall sein.
Ja, das ist sicherlich der Fall. Und da kommt es eben darauf an, wie also auch so die Fragestellungen sind. Also das ist, leichter ist es im Regelfall auf der Anwenderseite, weil da muss man nur nach Symptomtheorie eigentlich zeigen, was nicht geht und dass man seine Mitwirkungspflichten erfüllt hat. Wenn man aber den Anbieter oder den Lieferanten vertritt, ist es schwieriger, weil da muss man nachweisen, dass man alles richtig gemacht hat. Also im Regelfall hat man eine wesentliche Rolle im Projektmanagement. Dann liefert man eine Standardsoftware, dann muss man irgendwelche Anpassungen machen, bla bla bla. Aber sind wir die Ursachen zu sagen, das ist immer der Anwender schuld oder meistens der Anwender oder meistens der Lieferant, das ist aus unserer Sicht nicht so, sondern das verteilt sich eigentlich relativ gleichmäßig. Weil, also einer der Hauptgründe dafür ist aus meiner Sicht immer noch ein handwerklich richtig schlechtes Projektvorgehen. Also wenn man das mit dem Baubereich vergleicht, dann liegt einfach die IT da Jahrzehnte dahinter. Kleines Beispiel, Abnahme. Wer führt im Bau noch die Abnahme selber durch, wenn es mehr ist als ein Einfamilienhaus? Kein Architekt, kein Bauherr, sondern da wird immer ein Dritter für geholt. So, und wer macht das im IT-Bereich? Kein Mensch.
Okay.
Was
Wäre
nicht immer
das denn
richtig
aber auch
cool,
eine Dienstleistung, die ihr, also bist ja nicht alleine in deinem Unternehmen, sondern die ihr anbietet, quasi sowas wie eine
ja.
Zwischenabnahme?
Ja,
Ob
oder
Milestones
Teilabnahmen
erf
oder Quality Gates oder wie auch immer. Es gibt ja jede Menge vornehme Ausdrücke, je nachdem, welches Projektvorgehen man hat. Man kann sich auch mal den Backlog angucken. Und dann hast du ja so die ideale Vorstellung geschildert eben. In 2 Jahren soll das und das fertig sein mit dem und dem Geld. Da stelle ich nur immer fest, die Vorgehensweise ist genau andersrum. Also man legt erstmal das Enddatum fest. 2 Jahre ist viel zu lange, weil der Wettbewerb hat das ja in einem Jahr geschafft. Also schafft man das in 9 Monaten. Dann sagt man, das darf maximal 5 Millionen kosten. Und dann unterhält man sich eigentlich erst darüber, was man haben will.
Ja
So,
gut.
und das stimmt natürlich vorne und hinten nicht dann, was dabei rumkommt.
Ja gut, das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, macht man so klassisches Bottom-up oder Top-down, ne? Und ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass quasi der Zeit- und der Kostenrahmen immer als erstes gesetzt werden, bevor man sich eigentlich mal über die Anforderungen unterhält. Das kenne ich aus
Ja.
meinen Projekten auch sehr häufig, sehr ähnlich, um es mal so zu formulieren.
Ja.
Okay, hab ich jetzt so einigermaßen verstanden. Jetzt begutachtest du solche Dinge jetzt als externer Sachverständiger? Jetzt könnte man natürlich so ein bisschen böswillig sagen, das ist so ein bisschen das Eunuchenwissen, weil du selber ja nicht Projektmanager in größeren Projekten warst. Oder tue ich dir da jetzt Unrecht?
Das ist, glaube ich, so nicht ganz richtig, weil ich habe ja noch so einen kleinen Nebenberuf als Geschäftsführer eines IT-Dienstleistungsunternehmens. Und da bin ich natürlich schon an der Front und auch mit Projektabwicklung beschäftigt. So, sag mal, die Kritik, die ich eben hatte an dem Handwerk, das sind so Dinge, über die man sich eigentlich inhaltlich nicht mehr viel zu streiten braucht, sondern in jeder Projektmanagement-Methode gibt es zum Beispiel ein Umfangsmanagement. Heißt manchmal ein bisschen anders, aber sag mal, es ist klar, was gemacht wird. Und niemand arbeitet so einfach wild drauf los. Wenn ich aber dann als Externer komme, gibt es immer so ein paar Lieblingsfragen. Ich habe davon 3 Stück und die erste, die ich immer stelle, was ist mit den Change Requests? Dann gibt es immer verschiedene Antwortmöglichkeiten, welche Change Requests wir haben, keine. Dann sage ich immer, glaube ich nicht, habe ich auch immer recht behalten. Und dann kommt als nächstes, ja, haben wir. Und dann frage ich, in welchem Zustand sind die denn? Ja, das wissen wir nicht so genau. Ne? Also es gibt dann natürlich irgendwie Angefragte, es gibt welche, die sind noch in der Entscheidungsprozess, es gibt Abgelehnte und es gibt Angenommene. Projekte, die in Schieflage sind, haben da aber niemals einen Fokus drauf. Also das ist für mich immer so eine Indikatorfrage, in welchem Zustand ist das Projekt und da, dass ich, sag ich mal, binnen Minuten eigentlich da ein relativ aussage- oder belastbares Bild komme. Und über das Umfeld, dass man also ein Umfangsmanagement machen muss, das ist eigentlich sonnenklar, trotzdem wird es nicht gemacht.
Okay. Wenn ich mir das jetzt so anhöre, korrigier mich, also deswegen haben wir dich ja, aber dann hört sich das für mich an ganz vielen Stellen so an, als wenn du als IT-Sachverständiger vor allem Sachverständiger für Projektmanagement in IT-Projekten bist. Und dass IT eigentlich auch gegen was anderes ausgetauscht werden könnte, gegebenenfalls.
Jein, weil sagen wir mal, das ist eine Zutat von Projekten, die schieflaufen, aber wir haben ja noch so ein paar andere technische Zutaten. Also eine Lieblingsfrage ist auch zum Beispiel mal, wie sieht es mit den Daten aus? Also wie sieht die Migration aus? Welche Datenqualität haben wir eigentlich? Oder wie sieht es mit den Schnittstellen und wie sieht es mit den Services aus, die da drin stecken? Oder wie sieht es eigentlich mit dem Standard und den notwendigen Anpassungen aus? Also diese, sag ich mal, die Projektmanagement, das sind so die Basics, an denen aber leider viel scheitert. Aber es gibt da noch so ein paar andere Dinge, wo wir auch etwas tun. Und sag mal, die Bandbreite von Fällen, die wir bearbeiten, fängt natürlich bei dem Mainboard an, wo die Pins im Prozessorsockel beschäftigt sind. Das habe ich ja gerade genannt und hört eben bei den Großprojekten auf. Und wir sind jetzt hier so rund 30 Leute. Das heißt, wir haben eine relativ breite Abdeckung, was wir da machen können.
Okay. Welche IT-Projekte betreut ihr denn jetzt alle in dem von dir oder mit oder unter anderem von dir gegründeten Unternehmen? Ich glaube, du bist nicht der alleinige Gründer, sondern gibt es noch ein, zwei mehr, die das mitgegründet haben, oder?
Also die Sachverständigen habe ich alleine gegründet und wir haben das mit Partnern 2012 in eine Partnerschaftsgesellschaft
Ja, okay.
überführt. Also wir sind jetzt zu vier Partnern in der Gesellschaft und das Dienstleistungsunternehmen läuft seit 99 getrennt davon. Da bin ich allein Gesellschafter.
Ah, okay, gut. Aber zurück zur Frage, was deckt ihr denn alles für Bereiche ab, wo ihr jetzt eure Dienstleistungen macht und eure Sachverständigendienstleistungen macht?
Also ich würde mich da gerne auf die Sachverständigendienstleistung fokussieren, weil also wir haben eben einmal das ganze Thema Prozesse. Ich meine, kann man ja nicht drum herumreden. Es gibt immer Prozesse von Leuten, die es wissen wollen, von Rechtsstreiten, die trotz aller Möglichkeiten nicht vermeidbar sind und wo man dann eben turnen muss. Dazu zähle ich auch den gewerblichen Rechtsschutz. Also das ist auch eine Sache, die wir relativ häufig machen, die aber fast nie in der Zeitung steht. Das heißt, man versucht immer an irgendwelchen Beobachtungen von außen Anhaltspunkte dafür zu finden, dass ein Gericht irgendwelche Beschlüsse nach 809 BGB erlässt und man damit den Gerichtsvollzieher dadurch suchen kann. Das ist der Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Ja, dann geht es auch, sagen wir mal, viel um Technologien. Einsatz, wie sind die Softwarearchitekturen gestaltet? Taugt die Softwarearchitektur für das Projekt etwas? Wo sind die Schwachstellen? Wie sieht es mit dem Leistungsverhalten aus? Kommen wir da mit einer relationalen Datenbank hin oder müssen wir uns irgendwelche anderen Konzepte ausdenken? Das ist so der zweite Bereich. Und dann gibt es auch so ein paar Satellitenbereiche wie Versicherungsgutachten, werden wir natürlich auch schon mal gefragt. Ich selber mache die gar nicht. Da geht es auch meistens um die etwas schwierigeren Sachen, weil Sachverständiger, wisst ihr ja, kann sich jeder nennen. Und da gibt es halt Leute, die für ganz kleines Geld, also so Stundensätze im niedrigen zweistelligen Bereich, Gutachten erstellen. So, und was wir jetzt noch gar nicht hatten, der gesamte Bereich der Wirtschaftskriminalität. Angefangen bei irgendwelchen Schmuddelbildern auf irgendwelchen Systemen und aufgehört bei Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen oder Betrugs- und Untreuehandlungen. Das machen wir mit. Also, das
Ja.
ist schon ein sehr, sehr weiter Bereich.
Werdet ihr denn auch mal gerufen, wenn jetzt irgendwo, weiß nicht, der klassische Server gehackt wird oder es gibt einen Verschlüsselungstrojaner? Also wenn es darum geht, ein bisschen IT-Forensik zu betreiben, und das Ganze möglichst wieder lauffähig zu bekommen, wäre das auch etwas für dich, für
Nein,
euch?
das ist ja eine operative Tätigkeit. Die machen wir nicht und wir können noch keine 24-7-Bereitschaft dafür
Ja,
anbieten.
also okay, bei den Sachverständigen nicht, aber ich dachte bei den
Nee, konnten wir
IT-Dienstleistungen
nicht. Wir
auch
haben,
nicht.
okay, jetzt hört sich das alles an, ihr werdet nur von Institutionen, von Unternehmen beauftragt oder bekommt ihr als Sachverständige auch manchmal Aufträge von staatlichen Institutionen, Staatsanwaltschaften
Ja
oder
klar, also
Ähnlichem?
dieser ganze strafrechtliche Bereich ist natürlich vom Staat. Staatsanwaltschaften und Kripo.
Ich habe da gar keinen Einblick. Also Michael weiß vielleicht besser, ob, also klar gehe ich davon aus, dass beim LKA, BKA auch eigene Sachverständige sitzen, aber ich gehe auch mal davon aus, dass die alle gnadenlos überlastet sind. Von daher hätte ich mir vorstellen können,
Ja,
dass man da
aber
auch
der
auf
Staat
Inst.
muss sparen. Das ist auch eine Maxime.
Ja.
Deswegen, also versuchen die das halt immer mehr und mehr mit eigenen Personen hinzubekommen. Aber wir bekommen dann häufiger schon mal bei den Gerichten mit. Also wenn ein Verteidiger, also wie so die Qualität dieser Leistung ist. Und manche Verteidiger überzeugen das Gericht dann, dass man vielleicht diesem polizeilichen Gutachten nicht so ganz glauben kann, weil ABCD. Und es ist häufig so, dass wir das dann bestätigen können, dass also diese Qualität verbesserungsbedürftig ist.
Okay.
Aber im Prinzip arbeiten wir in diesen Bereichen so in den letzten 10 Jahren eigentlich nur noch so als Peer-Reviewer.
Ah, okay, verstehe. Gut.
Jetzt hatte ich
Ja,
ja
spannend. Ja?
Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, jetzt hatte ich einleitend ja gesagt, du hast doch den einen oder anderen Berührungspunkt zu Juristerei, denn ich habe bei dir bei den Tätigkeitsschwerpunkten unter dem Stichwort IT-Projekte auch Vertragsgestaltung gelesen. Was hat es damit auf sich?
Also die Verträge leben immer von den Leistungsspezifikationen. Und bei den Leistungsspezifikationen gibt es so Punkte, die regelmäßig vergessen werden. Also ich hatte eben schon mal gesagt, Datenübernahme ist so ein Punkt. Dann, wie mache ich eigentlich eine Abnahme? Also man kann eine Abnahme ja nicht bei Bau machen, indem man wie beim Bau machen, dass man einen Tag durch das Projekt marschiert, sondern die sind ja meistens so komplex, dass es da ganze Abnahmezeiträume gibt über Wochen. Und dann gibt es Testfälle. Und dann ist zum Beispiel die Frage, wer macht die Testfälle? Was für eine Testabdeckung haben diese Testfälle? Wer führt die Tests durch? Wie werden die dokumentiert? Und vor allen Dingen, was mache ich denn, wenn ich Abweichungen zwischen Soll und Ist habe? Das sind alles so Themen, die in Verträgen oder an die Juristen so nicht primär denken, aber was mich natürlich so als Techniker immer sehr berührt, weil das meine Drehbücher sind, nach denen ich dann nachher arbeiten muss. Und
Also du
das sind
kommst
so immer
quasi.
diese technischen Aspekte der Vertragsgestaltung, dafür
Ja.
sorgen wir vor. Oder ganz beliebtes Thema, es muss das und das gemacht werden. Also wenn Formulierungen im Passiv sind, ne? Wann verwenden Juristen ein Passiv? Wenn sie nicht definieren wollen, wer was macht. Dann habe ich eben einen Passivdetektor oder wird während der Projektlaufzeit festgelegt. Da sage ich dem Auftraggeber immer schon und das bezahlst du extra. Also alles, was nicht geregelt ist in der Leistungsspezifikation, wird nachher extra bezahlt. Und da gibt es reichlich von.
Okay, also erklärst du den Juristen, die den Vertrag aufsetzen, quasi dann von der technischen Seite her, so Leute, das und das und das habt ihr vergessen oder nicht genau genug festgelegt, das müsste bitte noch mit rein.
Genau.
Okay.
Okay. Gut, jetzt sind wir so ein bisschen im Allgemeinen gewesen, aber was liegt denn so tagtäglich eigentlich auf deinem Schreibtisch, wenn du da morgens in dein Büro kommst und machst jetzt deinen Rechner auf oder guckst auf deinen Schreibtisch? Was hast du denn da so tagtäglich zu erledigen?
Also Überraschung. Es gibt immer irgendwelche netten E-Mails, wo da drin steht, wir haben das und das oder wir müssen mal darüber telefonieren. Also auch häufig neue Anfragen, Mandate. Und dann habe ich dann sagen wir, natürlich so Dauerbaustellen, wie jetzt, ich habe einen Webshop beraten, der aber jetzt online gegangen ist. Das war also auch eine sehr lange Geschichte, weil das erste Shopsystem, was sie hatten, da habe ich gesagt, das ist nicht abnahmefähig. Bei dem zweiten Shop-System haben wir festgestellt, der Lieferant kann es nicht. Also er hat uns Dinge versprochen, die nachher nicht gehalten wurden. Und bei dem dritten war es dann so, dass wir zwischenzeitlich einmal den Lieferanten auswechseln mussten. Also für einen Mittelständler eigentlich eine mittlere Katastrophe. Trotzdem haben wir es jetzt online gekriegt mit einer sehr gut gelungenen Lösung. Und da weiß man natürlich nie, welche Probleme, sag ich mal, so morgens aufschlagen. Ich habe also die Grundregel, dass ich maximal 60% meiner Zeit verplane und die andere Zeit mir für die Überraschungen reserviere.
Die füllen sich von alleine, da bist du ganz
Ja,
zuversichtlich.
kann ich ganz entspannt sein. Es kommt leider nie vor, dass ich um 4 Uhr freiwillig nach Hause gehen
Ja,
kann.
okay. Ja, okay. Gut. Jetzt ist ja eine meiner Standardfragen immer so, hat doch ein bisschen was mit Datenschutz zu tun, die spare ich mir jetzt heute mal bei dir. Aber jetzt nehmen wir mal an, du bist ein Tag König, Kaiser von Europa und du kannst in diesem Bereich, in dem du ja nun über viele Jahre sehr viel Expertise angehäuft hast, am rechtlichen Rahmen etwas ändern. Wo würdest du denn ansetzen und würde sagen, da muss der Gesetzgeber mal andere oder bessere Vorschriften machen? Vielleicht auch, damit man dich gar nicht mehr so häufig benötigt.
Also da habe ich eine zweigeteilte Antwort bis heute Morgen, bis ich das Interview mit Professor Hörn gehört hatte, war ich noch der Meinung, man sollte mal handwerklich schöne Gesetze machen. So, das hat mir jetzt ja leider weggenommen, weil ich habe jetzt zuletzt noch über die digitale Dienstrichtlinie und die Warenkaufrichtlinie, sag ich mal, das Mängelregime da ein bisschen näher beleuchtet mit dem Professor Schneider. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass man da reichlich Widersprüche hat und vor allen Dingen der technische Qualitätsbegriff nicht mit dem Rechtlichen übereinstimmt. Mhm. Was eine mittlere Katastrophe wird, wenn da mal Gutachten zugeschrieben werden. So, da er mir das leider weggenommen hat und man muss ja was Neues bieten im Podcast.
Wir lassen es gelten, auch kein Problem.
Ja, ich habe mir was anderes ausgedacht. Okay. Also ich würde mir wünschen, dass die Unternehmen vielleicht etwas früher auf die Idee kommen würden, dass es da Sachverständige gibt und die vielleicht mal ein bisschen früher einbeziehen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Also was wir eben schon angesprochen hatten, hinsichtlich, sage ich mal, vollständiger oder leistbarer Verträge, Abnahmegeschichten oder auch bei Problemlagen, also bevor man halt zum Kadi läuft, dass man mal fragt, was gibt es da noch an sinnvollen Lösungen, auch aus technischer Sicht.
Okay.
Also was wie Zwangsschlichtung oder Zwangsmediation.
Ah, okay, verstehe.
Ja, wäre manchmal gar nicht verkehrt, glaube ich. Ich habe aber doch noch eine Frage. Ich will doch noch so ein bisschen in die Juristerei abbiegen. Natürlich kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Du bist im Beirat der Arbeitsgemeinschaft IT-Recht im DAV, im Deutschen Anwaltverein, kurz David. Wie kam es dazu und wieso bist du als Nicht-Anwalt überhaupt im DAV?
Ja, weil ich ja Mitglied im Anwaltsverein bin.
Aber normalerweise, das heißt ja Anwaltsverein, ne? Deswegen dürfen ja eigentlich nur Anwälte dort Mitglied sein. Ja,
eine schlaue Regelung, dass eben auch außerordentliche Mitglieder zugelassen sind. Die haben halt kein aktives und passives Stimmrecht, aber sie dürfen da trotzdem mitarbeiten. Und ich habe mich eigentlich von Anfang an meiner Tätigkeit, also seit den 80er Jahren, immer darum gekümmert, die Denkweise und die Bedürfnisse oder die, soll ich sagen, den Gedankenablauf von Juristen nachzuvollziehen und die Scharniere zu finden zwischen Recht und Technik.
Ja, hast du das geschafft bis heute, den Gedankengang nachzuvollziehen?
Ich habe den DAV Recht in Köln mitgegründet, da bin ich ja Gründungsmitglied. Und eben in dem Bereich kam dann mal auch im Bereich, ich bin ja auch in der Fachanwaltsausbildung tätig, und da kam mir mal so die Überlegung, dass ich mal Mitglied im Anwaltsverein werden könnte. Weil dann könnte ich ja auch, ich bin erst Beirat geworden und dann erst Mitglied im Anwaltverein, weil dann wäre ich nicht so vom Informationsfluss abgeschnitten, das Kreml nämlich nicht hingekriegt damals. Und dann hat das halt mit der Mitgliedschaft sehr reibungslos funktioniert. Und seitdem bin ich eben Mitglied und Beirat muss man nicht gewählt werden, sondern wird ja bestimmt und kann dann eben auch Beirat machen.
Okay, und diese Nebentätigkeit quasi, dieses Beirat oder eben auch Mitglied dann im EDV-Gerichtstag und so weiter, das ist ja nun zeitaufwendig, wird im Zweifel auch ja nicht bezahlt, aber macht dir trotzdem so viel Spaß, dass du dir die Zeit dafür nimmst.
Ja, also der Forschungsanteil meiner Tätigkeit ist nicht zu vernachlässigen. Also ich schreibe ja eigentlich regelmäßig zu Themen an der Schnittstelle zwischen Recht und Technik. Und im Moment geht halt das Thema, das hatten wir, glaube ich, in Vorbesprechung kurz angerissen, über Compliance aus technischer Sicht.
Mhm. Gut, spannend.
Und über Datenschutzfragen und IT-Sicherheitsfragen hinausgeht.
Ja, und dann wirst du ja in Zukunft dann oder in nicht mehr allzu ferner Zukunft mit den Themen NIS2 und DORA und wie sie alle heißen, die Dinge, die dann noch auf uns zukommen, wahrscheinlich auch deine helle Freude haben.
Mhm, habe ich jetzt schon.
Denke ich mir. Sehr gut, ja, dann wird es dir nicht langweilig und wir dürfen dann in Zukunft noch weitere schöne Veröffentlichungen, die du auch ab und zu dann schreibst, dann uns darüber freuen. Da sind wir schon sehr gespannt. Und Vorträge machst du natürlich auch, das der Vollständigkeit halber noch dazu gesagt, natürlich, um das Bild so ein bisschen abzurunden.
Okay, gut. Ja, jetzt haben wir das schöne Wort NIS2 schon gehört. Jetzt könnten wir darüber auch noch ein paar Stunden philosophieren. Aber vielleicht können wir dich mal noch kurz zu einem Kurzstatement dazu verleiten, weil es ja doch durchaus eine gewisse Aktualität hat, obwohl wir das ja normalerweise hier nicht so machen. Aber vielleicht kannst du mal kurz was deine Einschätzung zu NIS2 geben.
Ich sehe das immer sehr durch die Brille desjenigen, der nachher irgendwelche Verantwortung zuordnen soll und der gewisse Begriffe irgendwie festlegen muss. Und wenn ich schon sehe, wie mit Stand der Technik umgegangen wird, dann kriege ich schon immer das Grauen.
Ja.
Also es gibt ja die Rechtsprechung, bei Juristen ist sie ja noch nicht so alt, für Informatiker wäre die sehr alt. Aus den 80er Jahren hat, glaube ich, der BGH mal gesagt, über emissionsgefährdende Anlage, Stand der Technik sind so die technisch machbaren Spitzenleistungen. Das ist aber sicherlich nicht das, was im IT-Sicherheitsrecht gemeint ist, weil da sind eigentlich die praktikablen, vernünftigen Lösungen gemeint. Das heißt, müssten wahrscheinlich eher so Richtung allgemein anerkannte Regeln der Technik gehen, aber halt nicht so von vorgestern, sondern vielleicht von heute früh. Also im Zeitalter, sag ich mal, der schnell wachsenden und sich verändernden Sicherheitsbedrohungen, muss man sich eben überlegen, an welcher Stelle oder wo man da den Maßstab ansetzt. Aber das ist eine Sache, die mir handwerklich, also kann mich da nur wieder auf mein, auf, ich glaube, das war das letzte oder vorletzte Interview, auf den Professor Hörn beziehen, der gesagt hat, diese ganzen schnell gemachten Gesetze, die taugen bei Licht betrachtet nichts, weil sie nachher ganz viele Probleme verursachen, wenn sie irgendwie mal justiziabel gemacht werden sollen oder justiziabel werden.
Ja. Oder es dauert zumindest viele Gerichtsentscheidungen, bis man mal weiß, wie sich die Rechtsprechung in dem Fall ja dann darauf geeinigt hat. Und das muss ja nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, wie sich derjenige, der das Gesetz geschrieben hat, es sich mal gedacht hat.
Ja.
Das kann sich ja mitunter auch verselbstständigen. Aber in der Tat, ne, also klar, als jemand, der sich mit dem Datenschutz und IT-Sicherheit beschäftigt, ist man natürlich mit dieser Begrifflichkeit Stand der Technik quasi tagtäglich konfrontiert. Im Zweifelsfall von den Kunden, die einen fragen, ja, ist das denn jetzt Stand der Technik? Können wir das jetzt so machen oder können wir das jetzt nicht so machen? Und man dann im Zweifelsfall immer sagen muss, kommt drauf an. Ne? Also so eine
Das sagen die
Juristen.
Juristen auch mal, es kommt drauf an. Das ist auch eine Sache,
Juristenantwort,
die ich
ne?
gern übernommen habe.
Kommt drauf an. Ne?
Ja,
Nun
ab und zu
gut.
haben wir auch da schon mal gute Einfälle.
Genau.
Und diese Antwort gehört dazu. Wobei ich natürlich sagen muss, was das Professor Hörn gesagt hat, er hat sich auf das BGB bezogen mit seiner Aussage, dass er sagt, es müssten mal wieder insofern vernünftige Gesetze kommen, als dass man sich Zeit dafür lassen sollte, etc. Das sehe ich in der Tat auch so. Das Problem ist natürlich, als das BGB gemacht wurde, 1800 dazu mal, da gab es ja noch nicht ansatzweise die Technik, die wir heute haben. Und wenn wir heute, wir sehen es an der KI-Verordnung, wenn wir eine KI-Verordnung bekommen, die für EU-Verhältnisse relativ schnell und zügig kam, haben, selbst wenn die dann irgendwann in Kraft tritt, finalisiert, ist die Technik ja schon wieder zwei Generationen weiter, ne? Also wir haben natürlich schon ein bisschen das Problem, dass wir als Juristen da so ein bisschen der Technik hinterherrennen.
Ja gut, aber er hat auch DSA genannt, sagt, das wäre handwerklich ja nicht so gut gemacht. Und die KI-Richtlinie, gut, die war jetzt schnell, aber ich meine, da sind ja auch schon eine Reihe von Problemen, die liegen ja schon auf
Ja,
dem Tisch. Die müssen
so ist es.
irgendwie bearbeitet und gelöst werden. Da ist der Gesetzgeber vielleicht jetzt keine so richtig große Hilfestellung dabei. Und ich meine, das BGB ist richtig schön alt, aber es funktioniert halt auch richtig gut. Wenn man sich jetzt aber diese Blockimplementierung der Warenkaufrichtlinie anguckt, dann habe ich da schon wieder meine Zweifel dran, ne? Mit Gleichstellung der subjektiven und objektiven Kriterien. Das wird auch wieder eine Sache sein, die muss die Rechtsprechung lösen. Das hängt dann wieder ab vom Vortrag der Anwälte und von dem, was sich die Sachverständigen ausdenken.
Genau. Und man
Tja.
kann überhaupt nicht dazu vernünftig beraten, man muss nur sagen, es kommt drauf an. Genau.
Genau.
Passt
Und
immer,
hier
ist
hast du
immer
vielleicht
richtig.
ganz viel Risiko und da hast du vielleicht ein bisschen weniger Risiko.
Genau,
Genau.
das ist, glaube ich, da könnte man, glaube ich, letztendlich den Strich drunter machen in vielerlei Hinsicht, was Gesetze und diese Geschichten dann angeht, dass man sagt, es ist, wie vieles im Leben, immer eine Risikoabwägung letztendlich bei allem. Ne? Das durchzieht die KI-Verordnung wie ein roter Faden. Das ist bei NIS2 dann letztlich eine Sache. Und bei IT-Sicherheitsfragen natürlich letztlich auch. Es gibt nie hundertprozentige Sicherheit. Welches Risiko bin ich bereit in Kauf zu nehmen? Oder was kann ich mir leisten, monetär gesehen und so weiter. Ne? Das sind natürlich dann entsprechende Abwägungen, denke ich, die man treffen muss. Es wird letztlich immer auf eine Risikoabwägung hinauslaufen, wie bei so vielen im Leben.
Ja, was aber natürlich deswegen ein bisschen schade ist, weil die Großen können es sich im Zweifelsfall leisten, hier einmal vor die Wand zu laufen, ne? Und die Kleinen können es sich im Zweifelsfall nicht leisten oder wollen es sich auch nicht leisten. Und ganz besonders, wenn wir natürlich über sowas wie Compliance reden, dass im Zweifelsfall der Geschäftsführer dafür mit seinem Privatvermögen haftet. Ja, der Geschäftsführer von Amazon sitzt in den USA. Viel Spaß beim Eintreiben von dessen Privatvermögen. Ja, also ne, derartige Dinge. Aber gut, wir machen jetzt ein Fachgespräch auf, das sehr, sehr spannend wäre, aber das wir jetzt hier nicht führen wollen. Dafür laden wir dich einfach nochmal ein, irgendwann zu
Bestimmt.
gegebenen Zeitpunkt. Und bis dahin bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei dir für deinen Einblick in den Weg und aber auch natürlich so ein bisschen in das, was ein Sachverständiger oder ein IT-Sachverständiger, um es genau zu sagen, denn so tagtäglich macht. Du darfst auch gleich noch das letzte Wort sprechen, wenn du magst, aber vorher Danke an alle, die uns zuhören, die uns zuschauen. Wenn ihr wollt, gebt uns gerne einen Daumen nach oben, gebt uns Sternchen, macht dieses, jenes und welches, was man eben auf der jeweiligen Plattform macht, um uns mitzuteilen, dass das euch hier gefallen hat. Gerne könnt ihr das auch kommentieren und teilen. Und auch da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen. Ansonsten, ja, du darfst gerne das letzte Wort sprechen, wenn du magst.
Ja, ich sage herzlichen Dank für die Möglichkeit, das IT-Sachverständigenwesen etwas aufzuhellen und diesen doch sehr raren Berufsstand etwas öffentlichkeitsnäher zu machen. Dankeschön.
Danke dir und dann mach's gut. Bis dann erstmal. Tschüss.
Ciao.